6. Solika Rubin 6. Der kurze, effektvolle Film mit mir, meiner amerikanischen Sportbrille und meinem erigierten Penis in der Hauptrolle tauchte zuerst auf der Whiffer Conley Juice-Seite auf. Das war Anfang Dezember 2006. Ich war noch in Berlin, es gab noch die Swinemünde, inzwischen wieder renoviert, und ich war noch nicht auf der Flucht von den deutschen Behörden, IE-Hauptkommissar Focko von Bormann, Mordkommission Berlin Mitte Tiergarten. Ich erfuhr es von Knute. Sie rief mich, warum konnten die Leute nicht wie früher vorbeikommen, wenn sie einem etwas Wichtiges zu erzählen hatten, morgens um 8 an und sagte, du bist bestimmt schon wach und feilst an einer von deinen tollen Selbsthassgeschichten, oder? Dann, ihre Sätze überschnitten sich wie diese indischen Trance-Tracks auf Radio Shalom Berlin, sagte sie atemlos, etwas Merkwürdiges ist passiert. Gestern Abend hat mich ein Typ aus der Online-Abteilung des BKA im Büro von Good Life angerufen. Noah hatte mal wieder einen Auftritt im Internet. Noah oder sein abgehackter Hasarenkopf, dachte ich erschrocken. Sehr erschrocken, dabei ging es noch gar nicht um mich. Nein, ich habe nicht mehr geschlafen, sagte ich und stieg vorsichtig in meine weißen Magella-Sandalen, die auch diese Nacht wieder meinen Schlaf bewacht hatten. Aber nett, dass du fragst. Erzähl und bitte mit etwas mehr Gefühl als sonst, wenn es geht. Das neue Video ist noch entsetzlicher als das davor, sprudelte es aus Knute heraus. Der BKA-Typ meinte, wenn ich wollte, könnte ich den Israelis davon erzählen, damit sie die Sache aus der Welt schaffen. Er habe von seinem Abteilungsleiter, einem Ex-Maoisten, den Auftrag bekommen, die Sache medial aufzuwirbeln. Das nenne man Desinformation. Aber er selbst habe nichts gegen Juden, darum die Warnung. Seine Großmutter sei die Stillamme von Graf Stauffenberg gewesen. Magst du eigentlich korrekte Konjunktivsätze im sicheren Hafen des indirekten Solomon? Oder findest du sie irgendwie zu deutsch? Was war passiert? Noah hatte sich mit seiner 90 Kilo schweren Lift-and-Carry-Sudanesin beim Ringen auf den weißen Laken des Burj Al Fateh Hotels gefilmt und danach, offenbar kurz vor seinem Verschwinden, den Film von Khartoum aus als Wrestler 45 ins Netz gestellt. Dafür gab es 5 Sterne von der We Fuck Only Jews Community, so viel wie noch nie. Für den Bette Midler Dauerhalben kriegte er vor 2 Jahren 4 Sterne. 3 davon hat er beim uigurischen Computerclub für $1,000 gekauft. Einer war umsonst und von mir. Und jetzt der Ringerfilm. Er machte einen authentischeren Eindruck als das Janjaweed-Entführungsvideo. Zuerst kam der große, unrasierte, weibliche Muhammad Ali ins afrikanisch leere, halbdunkle Hotelzimmer, dann Noale. Während sich die 2-Tonnen-Frau verschlafen, aber nicht genervt auszog, bis auf ihren schwarzen Bikini, der ihre Brüste und Hüfte so knapp umspannte wie ein Bondage-Seil, trug sie nur ausgeleierte, goldfarbene, abgeblätterte Flipflops, rief Adeez Folani noch schnell jemanden an. »Alles bei euch okay, Kakushki? Bubi? Schnulki?« »Wahrscheinlich, nein, sicher«, war die arme Merav am anderen Ende der Leitung, in Herzlir Pituach. Sie saß wie immer beim Telefonieren in ihrem kostbaren Sarinen-Womp-Chair und ihre kurzen Beine baumelten unkontrolliert über den Rand des Sessels und zuckten wie bei einem hospitalisierenden Kind. »Ja, ich dich auch. Ich muss noch ein bisschen schreiben, dann gehe ich ins Bettchen.« »Nein, nicht die Hilton-Geschichte, das schwöre ich dir. Ja, ein neuer Roman. Den Titel weiß ich schon. Moby Dichter und seine Fälle und Unfälle, von ihm selbst erlebt, überlebt und erzählt, glaube ich. Und morgen früh fliegen Tal, Gary und ich endlich nach Al-Fashir weiter und drehen dort den anderen Film.« »Welchen anderen Film, Noah? Garys lächerliches Dokudrama? Oder ein weiteres Entführungsvideo, auch diesmal wieder mit den 5 falschen African Union-Soldaten besetzt, wie sie zum Beispiel an Noahs abgeschnittenen Fingern nagen und kauen, als wären sie gegrillte Pavianzehen? Jeff? Welcher Jeff? Nein, er ist nicht so gestört, wie der gestörte Gary immer erzählt. Wir verstehen uns sehr gut. Wenn er etwas sagt, höre ich nicht zu und umgekehrt. Wie bei uns beiden, Kakuschkele. Liebe dich.« Dann zog Noah sich aus, er behielt nur den Silbertanga an, den die wenigen Noah-Fans, die es gab, schon aus seinem ersten Goebbels-Video kannten. Die schwarze 90-Kilo-Frau setzte sich auf seinen Rücken, er winselte, bist du aber kräftig, und dann rieb er sich so lange an der Matratze, bis jemand an der Tür kratzte. Ein kleiner Schwarzer mit Silberblick kam rein, er stolperte über Noahs Computertasche und sagte in weltfremdem Pidgin-Englisch, »Freitagabend, Erev Shabbat, waren Sie schon auf dem Klo, Chef? Soll ich für Sie spülen? Ich mach den Fernseher an, okay? Tee?« Aber das ist noch nicht alles, Solomon, sagte Ute. Ihre Stimme veränderte sich. Das piepsige, aufgeregte, kleinmädchenhafte, das deutsche Mannfrauen immer dann haben, wenn sie es nicht mehr schaffen, Männer zu sein, also praktisch immer, verschwand. Jetzt redete sie mit mir wie ein Mensch, der eigene Sorgen hat und vor Lebensangst dreimal täglich vergeht und anderen trotzdem nichts Böses wünscht oder andichtet. Und dann, weil ich schon mal dort war, habe ich mich flüchtig auf eurer sehr interessanten Dating-Seite umgesehen. Hör jetzt zu, sag nichts. Frag mich nicht, was ich mit eurer Seite meine. Sie heißt ja nicht Christenpussis oder germanische Hähne, oder? Sie heißt, ich weiß, wie sie heißt. Und? Hast du dich beim Umschauen angefasst, Knutele? Hast du überlegt, zum Judentum zu konvertieren, weil wir beim Sex unseren Frauen in die Augen gucken? Du hast mir in die Augen geguckt. In mir stieg etwas auf, wovon ich nicht wusste, dass es in mir war. Es war groß, heiß, lila. Es füllte erst meine Brust, dann mein Kopf, dann nahm es von meiner ganzen Zukunft Besitz. Hier war der Moment, auf den ich so lange gewartet hatte, aber es traf mich trotzdem unvorbereitet. Und während ich langsam die Augen schloss und mich wieder aufs Bett setzte, auf mein gerade gemachtes, weißes, geheimnisvolles Junggesellenbett, während ich die Augen noch einmal öffnete und versuchte, mich wie einen unbeteiligten Fremden in Mamasches und Papasches Spiegelschrank anzusehen, dachte ich an den einzigen wiederkehrenden Albtraum, den ich hatte, ich als Verbrecher gegen eigenen Willen, ich als ein anderer, der einem Unbekannten das Leben nimmt. Und dann drehe ich den Toten um und er hat mein eigenes spitzes Mordsoul-Gesicht. Ich habe dir in die Augen geguckt? Du hattest eine dicke schwarze Magic Johnson-Brille auf, du warst nackt und du hast dir einen runtergeholt. Es muss in einem Schwimmbad gewesen sein oder in einer Sauna und plötzlich hörte man eine Frau schreien und dann kamen ganz viele andere Nackte angelaufen und du wurdest ohnmächtig. An die Ohnmacht konnte ich mich nicht erinnern, an alles andere natürlich schon. Als ich mir später am Vormittag den Saunafilm auf meinem Mac selbst anschaute, war es ein entsetzliches Vergnügen zu erkennen, wie groß mein Dudek sein konnte. Von oben über meinen kleinen, haarigen Einsamkeitsbauch hinweg betrachtet, hatte er sonst immer etwas von einem zu kurzen, traurigen Fahnenmast, an dem schon lange keine Fahne mehr flatterte. Die Elsterkammerer fing ihn, im Süden das pfirsichrosa schimmernde, heftig bändelnde Skrotum, im Norden die düstere Nerdbrille, aus der besten Perspektive ein, en face und leicht schräg. Und plötzlich verstand ich, warum die Einwohner von Athen und Mykonos beim Dionysusfest menschengroße Phallusse vor sich hergetragen hatten. Nichts sah so gut und furchteinflößend aus wie ein Schwanz, der stand. Die Zeit? Herr Cherubiner, wie kommt es, dass ein Morellis wie Sie gegen alle Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens verstößt? FAZ? Herr Cherubiner, glauben Sie wirklich, dass man Sie nach diesem Vorfall in Deutschland noch drucken wird? Heute Journal. Herr Cherubiner, womit wollen Sie im Gefängnis die Zeit herumbringen? Mit Selbstbefriedigung? Roger Willemsen? Herr Cherubiner, haben Sie daran gedacht, Ihre Erinnerungen zu schreiben? Möglicher Titel, es waren Saunas und keine Gaskammern? Ich hatte es nicht anders verdient. So wie der Tod der Pfeil ist, der bei unserer Geburt abgeschossen wird und uns in unserer letzten Sekunde trifft. Wer hatte das gesagt? Jean-Paul, Louis C.K., Schleumel Forlani selig? So war mir vorher bestimmt, als öffentlich verdammter Sexualverbrecher zu enden. Als Neugeborener, ich konnte noch nicht richtig sehen, die Menschen waren blaue und graue Schatten und blieben es leider nicht lange genug, hatte ich bereits kleine, stramme, sportliche Erektionen. Das hatte mir die geschwätzige Serafina erzählt, nicht die diskrete Mamasche. Von Serafina wusste ich auch, dass Wova damals ab und zu nachts stumm vor meinem Kinderbett stand, ohne Pyjama-Hose, nur in der aufgeknüpften, gestreiften Tusex-Pyjama-Jacke und mit seiner kräftigen galizischen Faust wütend gegen die weißen Holzstäbe schlug, damit ich aufhörte, laut glucksend an meinem Babyständer herumzuspielen und er endlich in Ruhe meine Mami ficken konnte. Wie gesagt, eine Serafina-Geschichte, aber trotzdem absolut glaubwürdig. Später, als die richtigen Schläge kamen, nahmen auch meine sexuellen Verfehlungen zu. Bulgarien hatte ich schon erwähnt und vergessen zu sagen, dass die fette Alte vom Strand wegen mir halb Warner zusammengeschrien hatte. Natürlich zu Recht. Denn während ich sie und ihren haarigen Seeigel durch den Fußbodenspalt des Paravents in der Umkleidekabine anstarrte, hatte ich meinen Dudek in der Hand. Noch nicht so groß wie in der Elstersauna, aber auch nicht mehr so niedlich und klein wie in den frühen Tagen meines Lebens im Babybett. Ich war aber klüger als heute. Dudek und Hand blieben in der Badehose. Und als Mamascha panisch angelaufen kam, sie dachte, die Bulgarin schreie, weil ihrem Solcik etwas ganz Schreckliches passiert ist, und mich auf dem Boden hocken sah, weinend, entsetzt, trotzig, die kleine schuldigen Hände wie Hiob vors Gesicht geschlagen, fragte sie nichts, sagte sie nichts, schimpfte sie nicht, denn es gab keine Beweise. Dann nahm sie mich an die Hand und wir gingen ruhig und langsam wie Bankräuber, die nicht auffallen wollten, zurück ins Hotel. Es hieß, das weiß ich noch, Tscherno Slunze, schwarze Sonne, ausgerechnet. An ihrer anderen Hand war Serafina, schlank, leichtfüßig und dunkel wie die Königin von Saba mit 12. Und als Serafina später, ein typischer narzisstischer Teenager, stundenlang den grauen bulgarischen Strandsand von ihrer damaligen Topfigur duschte und Mamascha ihren von mir verschuldeten Migränenrausch ausschlief, 2 Analgin, eine Valium, lauter schlechte Vova-Träume, stand ich schon wieder an der Badezimmertür, das rechte Auge ans Schlüsselloch gepresst, den Dudek in der linken. Nein, ich wusste nicht, was ich tat. Ich wusste es nie, wenn meine Hand mal wieder von selbst Dinge anstellte, über die mir kein Erwachsener etwas erzählt hatte. Aber die Hand selbst, die war offenbar allwissend. Wieso? Vielleicht, weil eine andere, fremde Hand mindestens einmal in der Woche auf mich herabsauste, auf mein Gesicht, meine Schultern, meinen Rücken. Darum, das vermute ich heute, schleiche ich mich immer wieder mit meinen weichen ungalizischen Fingern aus dem Leben davon, verlasse ich, zumindest sexuell, für ein paar Augenblicke meinen Körper und diese böse, böse Welt. Ist es möglich, Dr. Savionoli, dass ich an der sexuellen Variante des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms leide? Nun, das ist offensichtlich, Herr Karubiner, im Übrigen eine typisch jüdische Neurose. Und kann Onanieren sowas wie Dissoziieren bei Frühtraumatisierten sein? Kann Wasserhahn, alles kann sein. Und war mein Papa nicht noch viel grausamer als Noahs böse, böse polnische Kinderfrauen? Isaac, Jakob, etc. Was erwarten Sie von solchen Leuten? Und noch eine Frage, Doc. Bin ich genau darum Schriftsteller geworden? Ein jüdischer St. Sebastian, der Vernichter der Schlechten, der Errichter der schönen Welt? Ob Sie das sind, kann ich nicht beurteilen. Das wird uns die Literaturgeschichte früh genug zeigen, Sie naiver, untherapierbarer Klugscheißer. Aber lassen Sie hier unsere Heiligen raus. Als wir aus Varna nach Prag zurückkamen, wir fuhren 2 Tage und 2 Nächte mit dem Zug und mein nackter Onanistenhintern lernte den schmutzigen Zugtoilettensitz fast so gut kennen wie die kratzigen Couchettlaken, holte uns der Familienmensch Vova natürlich vom Bahnhof ab. Der gute alte Masaryk-Bahnhof. Hohe schwarze, verrußte Stahlträger, ein Licht wie in den 30er Jahren, der Geruch von geschmolzenem Asphalt, Bratwürstchen, starkem tschechischem Kaffee. »Papa, Papa, Noah hat in Varna gespannt!« Das waren Serafinas erste Worte, als sie ihn sah. Rosine revisited, diesmal mit mir als Opfer. Ich zog, noch bevor sie zu Ende geredet hatte, die Arme hoch, aber ich war kein Boxer, meine Deckung war miserabel und Vova Mendelevich Karubina, genannt die rote Faust, erwischte mich erst am Kinn, dann am Mund. Mit geschwollener heißer Oberlippe ging ich später hinter den Dreien durch die hohe, heiße Wandelhalle zum Wagen, es war noch der nachkriegsbeige Skoda Octavia, und am selben Abend stand ich so lange in meiner kurzen Pionierhose am Küchenfenster, bis sich meine neue, junge Russischlehrerin im Eckhaus gegenüber auszuziehen begann. Gleichzeitig kam Mamascha rein und sagte, »Mein lieber Junge, hör auf damit, solange es noch nicht zu spät ist.« Dann nahm sie die Schale mit den Nüssen und dem Salzgebäck aus dem Schrank und ging zurück ins Wohnzimmer, wo sie und Vova die Eröffnungsfeier der Spartakiade in Novosibirsk anschauten. Also konnte ich ungestört weitermachen und hören, wie sie, stumm, tiergleich, friedlich, in einem geheimnisvollen vorderasiatischen Rhythmus ihre selbstgerösteten Kürbiskerne knackten. »Solange es noch nicht zu spät ist«, das hatte Mama im August 1966 zu mir gesagt. Jetzt war es zu spät. Diesmal hatte mich keine alte, schreiende, hilflose Bulgarin erwischt, keine freundliche Russischlehrerin aus der Italska. Frau Kupkova sagte am nächsten Tag zu mir in der Schule, sie ginge meist gegen 11 ins Bett, ich müsse also nicht den ganzen Abend auf den großen Moment warten. Gekriegt hatten mich die Deutschen. Sie würden, happy wie die Einwohner von Worms vor dem nächsten Ritualmordprozess, zu Hunderten, dann zu Tausenden in Kettenmails den Link meines »We fuck only Jews«-Auftritts durch die Welt schicken. Ich und mein Superschmock würden bald auf YouTube zu sehen sein. Auf Facebook würde einer die Gruppe Masturbieren mit Solomon Karubiner gegen den Holocaust in Gaza gründen. Und dann würde ein ungewöhnlich grauer, leise knisternder Briefumschlag in meinem Briefkasten liegen. Absender Dr. Dr. Gundolf Freiherr von Rommel, Staatsanwaltschaft Wedding, Römisch 7. Sehr geehrter Herr Karubiner, ich habe mit sofortiger Wirkung gegen Sie das Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen wieder aufgenommen. Es liegen neue Beweise vor, diesmal auf Video. Sollten Sie fliehen wollen, können Sie das vergessen. Das Deutsche Reich hat mit jedem Land dieser Welt ein Auslieferungsabkommen, auch mit Palästina. Hochachtungsvoll, Haman, König der Perser.
»Bist du noch da, Solomon?« sagte Knute.
»Nein«, sagte ich, und dann, »natürlich bin ich noch da. Wo soll ich sein, im Zug nach Polen?« Das war jetzt aber überhaupt nicht witzig. Utes eben noch weiche Stimme zog sich zusammen und verspannte sich wie der Rücken einer Katze, die böse wird. »Das war respektlos und sag nicht, dass ihr das dürft, aber wir nicht.«
»Nein, sage ich nicht, bestimmt nicht. Ich denke es nicht einmal. In meiner Lage?«
»Weißt du, Ute, ich habe nachgedacht und ich habe plötzlich etwas verstanden. Wir sind alle nur Menschen, ihr auch. Und ich sollte nicht immer so grob zu euch sein, wenn ich um meine Vorfahren traure. Ich dachte, ihr seid Russen und Mama und Papa haben während des Kriegs in der warmen Sonne von Taschkent Dreidel, Domino und Arzt und Krankenschwester gespielt. Nein, glaub mir, ich meine es so.« Und deshalb, liebe Ute, entschuldige ich mich, lieber später als nie, bei dir und deinen Freunden und Angehörigen. Ihr habt so viel durchgemacht zwischen 1945 und 1989. Ich will es wieder gut machen, ich, der Stellvertreter der Juden. Kann ich? Darf ich? Sag mir nur wie. Soll ich einen autobiografischen Roman schreiben, der mit dem Tod von Tucholskys Enkel beginnt? Und sag mir, weil wir jetzt endlich Freunde sind, was ich tun soll, damit diese Scheißsache nicht rauskommt. Sonst hänge ich in 2 Wochen wie Jud Süß in einem Käfig an einem Baukran in der Friedrichstraße. Knute seufzte, leise, hilflos, lieb. Ich stellte sie mir im Good Life Büro vor. 8 Uhr früh, der graue Berliner Morgen und mein Winseln machten ihre harten Gesichtszüge weicher und reicher. Sie hatte, als ich mit Noah bei unserem letzten Treffen vor seiner Sudanreise im Herbst in der Chausseestraße war, ewig auf der Fensterbank gesessen. Ihre langen Beine steckten in langen grünen Lederstiefeln. Ein Aktenstapel lag auf ihren außergewöhnlichen, pseudozüchtig zusammengedrückten Oberschenkeln und sie fuhr mit einem umgedrehten, schwarzen, dicken Montblanc-Federhalter mit Goldprägung über jedes Wort, das sie las, als ob sie es nur so verstehen könnte. Was für ein sanfter Ernst, den ich von einer Oritele oder einer Natascha nicht kannte. Nein, ich hatte zu lange die Menschen in diesem Land unterschätzt. Sie waren keine Teufel. Als Ute endlich zu Noah und mir aufblickte, machte sie, weil noch in Gedanken, einen unerwartet menschlichen Eindruck. Dann, das war der Fluch der historisch Determinierten, fing sie an, die Strenge zu geben. Das war wieder die Ha-ha-ha-Ute. Die Ute, deren Großvater Nummer 1 in Leitmeritz Juden und Tschechen auf dem Marktplatz wie geschlachtete Hühner an ihren Füßen aufgehängt hatte und sich am 9. Mai 1945 am selben Baum wiederfand. Und deren Großvater Nummer 2 der einzige Sozialdemokrat war, der im Alten Reichstag gegen die Arisierung jüdischer Rotlichteinrichtungen gestimmt hatte und in seinen 3 kurzen Bonner Nachkriegsmonaten so oft von der CDU als Bordellverräter und Fremdenfreund beschimpft wurde, bis er sich in der Bundeskantine ein fettiges Buttermesser in den Hals bohrte. Das und ergiebige Details über Utes ruhende Mitgliedschaft bei den Kreuzberger Revolutionären zählen, die seit November 1989 in Berlin, Potsdam und Gleiwitz amerikanische Autos anzündeten, wusste ich von Abigail, Avis 2-Tonnen-Schwester. Es musste natürlich nicht stimmen, klang aber so gut und interessant wie kein einziger mir bekannter deutscher Nachkriegsroman. Abigail, so viel Zeit muss sein, hatte übrigens ihre eigene Agenda. Sie wollte, dass die Welt, die jüdische Welt, über Knute schlecht dachte. Sie und die drahtige Deutsche waren nur Konkurrentinnen, glaubte sie, ohne zu ahnen, dass Knute für Noah 50 Kilo zu wenig hatte.
Was soll ich tun, Ute? Mir auch mal so schöne Augen machen wie der Kamera in deinem peinlichen Sexfilm? Das war nur ein Witz. Macht ihr nicht immer solche Witze? Vergiss es, nein, verdräng es. Der Typ, den hochgeladen hat, nennt sich Litzenrache. Eine Ahnung, wer da sein könnte?
Absolut nicht, aber ich könnte den stinkenden Avi fragen. Dem gehören 51% der Seite und mich dann ein Leben lang von ihm als Wichser von Mitte auslachen lassen. Warum willst du das wissen?
Das Ende von Film fehlt. Ich würde gern sehen, wie du kommst.
War das wieder ein Witz?
Ja und nein.
Salam aleikum, Knute. Danke für deine Hilfe.
Ich weiß, was du willst, aber Noah braucht meine Hilfe, nicht du. Meinst du, er lebt noch?
Was will ich?
Ich werde niemandem etwas sagen. Und du musst Avi anrufen und ihn bitten, dass sie das Sauna-Video von der Seite entfernen. Noah lebt noch, stimmt's? Du fühlst es doch auch.
Meine liebe Ute, ich versuchte Balabans lächerlichen polakischen Mezzotenor zu imitieren. Der Rebbe von Krakow sagt, wenn dein Bruder dein Freund ist, hast du Grund zur Freude und zur Sorge. Ist dein Freund dein Bruder, dann klage Tag und Nacht. Denn du wirst ihn, wenn er von dir geht, mehr als deinen eigenen Schmock vermissen. Und dann legte sie endlich, ohne sich zu verabschieden, auf. Vorher sagte sie noch, du bist mir eine Hilfe, ich rufe lieber die Israelis an, die Botschaftstypen. Ich kenne diesen großen, schiefen, hässlichen Kerl mit dem nassen Vogelmund, Kulturattaché angeblich. Wir waren mal im Literaturhaus nach der Darfur-Konferenz im Jüdischen Museum. Er hat die ganze Zeit über Broder, Buber und Rosenzweig geredet und dabei an seiner Teetasse vorbei auf meine Muschi gestarrt. Ich bin sicher, er kennt die richtigen Leute.
Ute, was steht eigentlich auf deinem Montblanc-Füller?
Sie holte erstaunt Luft, aber schon beim Ausatmen sagte sie, der Name von meinem Nazi-Opa, oder was dachtest du, Moshe Dayans Geburtsdatum? Ich könnte aber auch Jeff eine E-Mail schreiben, sagte sie noch, immer leise werden, zu sich selbst, und dann war sie weg. Und das Nächste, was ich von ihr hörte, war, dass sie Pressesprecherin von Sabra Gas in Israel wurde. Ich sah sie, um genau zu sein, 2 Monate nach meiner Ankunft in Tel Aviv auf Kanal 10, meinem neuen Lieblingssender, vor der Übertragung des Federballspiels Israel-Eritrea. Sie saß, keine Knute mehr, sondern ein blasses, vor Ehrgeiz glänzendes, slavophiles Etwas à la Julia Timoschenko, inklusive Nutten-Make-up und zur heiligen Krone hochgesteckten Zöpfen, in einem kleinen, sehr hell und sehr elektrisch beleuchteten Raum im Azrieli Tower an einem schwarzen Bürotisch mit sehr glänzenden Metallbeinen. Neben ihr saß der vom Mossad aus Krasnokamensk befreite Michail Khodorkovsky. Sabra Gas, sagte Ute auf Englisch, während der hübsche, spitznäsige Ölmagnat sie verliebt, aber misstrauisch von der Seite scannte, will gegen Russlands Regierung einen Prozess wegen Volksverhetzung in Den Haag anstrengen. Michail Borisowitsch Khodorkovsky saß 8 Jahre in Sibirien in Haft. 8 Jahre. Und warum? Weil er Jude ist. Und jetzt bitte Ihre Fragen. Halbjude, Utitschke, sagte Khodorkovsky milde lächelnd und legte die Hand auf ihren Arm, der in einem weißen, weiten, traurigen Pulloverärmel steckte. In Tel Aviv waren Ute und ich uns bis zu diesem Tag nie begegnet. Sie rief mich kein einziges Mal an und wir sahen uns auch nicht zufällig in der Kantina oder im alten, bunten, heruntergekommenen Gordon-Schwimmbad mit seinen staubigen Palmen, verrosteten Wasserrutschen und den im Salzwasser des nahen Mittelmeers planschenden Teenagern, wo ich regelmäßig schwimmen ging. Schwimmen, nichts anderes.